In den nächsten Wochen wollen wir uns über Gleichnisse immer wieder mal Gedanken machen. Aber um das heutige Predigt zu beginnen, muss ich noch schnell was reinholen. Ich habe es draußen stehen und dann geht das etwas einfacher. Müsst ihr einfach ein bisschen Geduld haben. Ich hole es gleich. Oh, das ist aber viel zu schwer. Da muss mir jemand helfen. Kann mir da jemand helfen? Gerhard, komm, helf mir mal. Du bist doch stark.
Komm her. Ein wenig.
Okay, also auf geht's. Hopp. Die Tür zu. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir niemanden erschlagen hier. Achtung. Geht's? Gut. Jetzt du rechts hin, genau. So, so rum. Dann geht das und ich stelle es dann dahin. So, wunderbar. Danke, Gerhard. Danke. Da mal was dagegen, dass es nicht umfällt. Sonst gibt es noch Scherben hier. So, vielen Dank. Das ist dieses Kreuz. Das ist einfach zu schwer. Ich kann das Kreuz nicht tragen. Mein Kreuz kann ich nicht tragen. Ich krieg's nicht hin. Vielleicht brauche ich Hilfe. Der Text, um den es heute geht, da sind zwei Gleichnisse drin, ist Lukas 14. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und jetzt kommt das erste Gleichnis. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Oder welcher König zieht aus, das ist das zweite Gleichnis, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch. Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mehr, er kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist Nütze, sondern man wirft es weg. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Soweit dieser Text. Es geht um mein Kreuz. Es geht nicht ums Kreuz Jesu. Müssen wir an der Stelle ganz klar unterscheiden. Es geht um mein Kreuz, das ich tragen soll, um in der Nachfolge sein zu dürfen, sein zu können, bestehen zu können. Es geht um die Frage, bin ich bereit, wirklich Jünger zu sein, Nachfolger zu sein? Oder bin ich Mitläufer? Bin ich einfach dabei, weil es schön ist? Weil es angenehm ist? Weil ich Gemeinschaft erlebe und Gemeinschaft habe? Oder bin ich wirklich ein Nachfolger dieses Jesus, der damals zu dieser großen Gruppe von Menschen, der heute zu uns redet? Das ist die Frage, deren wir uns heute nähern wollen. Mein Kreuz tragen. Mein Kreuz tragen. Drei Punkte werden im Text erwähnt, die entscheidend sind, die als Beispiel gebracht werden. An welcher Stelle es heißt, mein Kreuz zu tragen, an welcher Stelle es vielleicht schwierig ist, Jünger zu sein, Nachfolger zu sein. An welcher Stelle es menschlich gesprochen vielleicht einfacher scheint, ja, Kompromisse einzugehen, vielleicht sogar faule Kompromisse einzugehen, es nicht ganz so ernst zu nehmen. die Herausforderung nicht anzunehmen. Und das Erste, worum es geht im Text, das ist eine ganz schwierige Herausforderung, ist die Familie. Mein Kreuz tragen heißt, wenn man im Text bleibt, die Familie, die eigene Familie zu hassen. So sagt's, so übersetzt es Luther. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Die eigene Familie hassen. Das ist eine Aussage, die kommen wir gar nicht mehr zurecht. Denn ich soll doch gleichzeitig Vater und Mutter ehren. Ich soll doch gleichzeitig meine Kinder lieben. Das sind jetzt die beiden Verhältnisse, die wir haben, von Eltern zu Kindern, von Kindern zu Eltern. Und wie kommt jetzt da Jesus dazu, dass er plötzlich sagt, ich soll Vater und Mutter, Kinder, Schwester, Brüder, Frau, sogar die Ehefrau hassen? Jesus lebt es uns an einer Stelle vor. Matthäus 12, da heißt es, da wird er nämlich gefragt nach seiner Familie. Matthäus 12, 46. Und als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen. Die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder und Schwester und Mutter. Jesus lebt es an der Stelle ein Stück weit vor. Er sagt, ja, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern, die sind jetzt im Moment nicht die Priorität. Das ist nicht das Erste in meinem Leben, sondern ich habe eine neue Familie bekommen. Ich bin in einer neuen Familie unterwegs. Jünger Jesu zu sein, Nachfolger Jesu zu sein, heißt nach diesem Text jetzt, nach diesen Gleichnissen, die wollen wir nachher nochmal genau hinschauen, was es dann auch in den Gleichnissen bedeutet, die Familie nicht über Jesus zu stellen. Die Familie nicht über Jesus zu stellen. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich von vorne von der Kanzel hier sage. Schwierig. Ja? Am besten lässt man es so einfach stehen und jeder überlegt sich selber, was es bedeuten könnte. Ist aber auch schwierig, sind wir ganz ehrlich, wenn es dann ganz so im Wagen bleibt. Wenn die Familie, wenn meine Kinder, wenn meine Eltern mich vom Glauben abhalten wollen, dann heißt es, Gott, Jesus Christus, über die Familie zu stellen. Wenn meine Familie mich an der Glaubensausführung abhalten will, ich glaube, ihr versteht den feinen Unterschied zwischen Glauben und Glaubensausführung. Ja, das eine ist im Grunde, ich glaube, dann sage ich, okay, ich kann ja auch zu Hause glauben im Wohnzimmer. Und das andere ist die Glaubensausführung. Und in der Glaubensausführung brauche ich Gemeinschaft, da brauche ich Gemeinde, da gehöre ich irgendwo dazu. Wenn die Familie mich an der Glaubensausführung abhalten möchte, dann kommt es zu der Situation, wo ich Gott und Jesus über meine Familie stellen sollte, muss, darf, kann, wenn ich wirklich ein Nachfolger Jesu sein möchte. Eine Herausforderung. Eine Herausforderung in unserem Alter, jetzt von meiner Generation her, wenn dann plötzlich die Eltern pflegebedürftig werden. Und ich dann genau in dieser Herausforderung stehe, auf der einen Seite ehre Vater und Mutter und auf der anderen Seite meine Eltern, meine Mutter, mein pflegebedürftiger Vater sollte mich nicht von der Glaubensausführung abhalten. Wie kriege ich das in die Balance? Wie schaffe ich das? Beides zu leben. Ich habe leider, jetzt nicht bei euch, ist auch gut so, Beispiele sind ja selten von euch, wenn ich hier predige. Ich habe in der Vergangenheit erlebt, ja, dass dann plötzlich geheißen hat, ich kann nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Und Menschen über Monate, das war sogar in dem Fall über Jahre, nicht mehr zum Gottesdienst kamen. Und die Begründung? Meine Eltern brauchen mich. Und das Ergebnis? Die Person hat sich mehr und mehr vom Glauben entfernt. Und ob sie es wieder zurückgeschafft hat, weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht derjenige, der vorne steht und sagt, ich habe die einfachen Lösungen für das Problem. Mit Sicherheit gibt es da keine einfachen Lösungen. Es ist nicht einfach zu sagen, okay, ich folge Jesus nach, ich bin sein Jünger, ich bin unterwegs mit ihm und wenn ich mit ihm unterwegs bin, dann will ich das ganz tun und will ganz dabei sein. Und dann müssen andere Lösungen gefunden werden. Keine Ahnung, dass ich vielleicht nur alle 14 Tage zu Hause sein muss. Dass ich vielleicht alle 3 Wochen wenigstens in den Gottesdienst kann. Die Frage, die sich an der Stelle jeder stellen muss, wo halten meine Familie mich ab? An meinem Glauben. Und ich möchte in Klammern noch was ergänzen, wo ich glaube, es sollte uns mit beschäftigen. Wenn meine Familie konstant, also immer wieder, immer fortwährend über Jesus lästert, über Jesus hinzieht, über Jesus schlecht macht, den Glauben lachhaft macht, wie weit muss ich mich dem ständig auseinandersetzen? Persönlich muss ich sagen, das gibt es in unserer Familie nicht und ich bin dankbar dafür, aber ich weiß es, dass es gibt. Es gibt Familien, wo es kein Familienfest gibt, wo nicht einer über den Glauben herzieht. Und zwar richtig herzieht. Es gibt leider Familiensituationen, wo kein Familienfest sieht, wo dann die Oma lächerlich gemacht wird, weil die ja immer noch in die Bibelstunde geht. Ihr versteht es recht. Ich bin nicht der, der euch sagt, wie es funktioniert. Ich bin nur derjenige, der hier den Text liest. Und wo ich ausgesucht habe, was für eine Gleichnis habe ich für die nächsten 5 Wochen, kam mir halt dieses Gleichnis von diesem Bau und von diesem Krieg. Da habe ich gedacht, das wäre ein schönes Gleichnis, da könnte man was zu sagen. Und dann bei der Vorbereitung merke ich, oh, da geht es ja um mein Kreuztragen. Eine Herausforderung, wenn ich Jesus an erster Stelle setze, wie sieht das in meiner Familie aus? Wie sieht das in meiner Ehe aus? Wenn ich vielleicht verheiratet bin mit einem ungläubigen Partner. Wie sieht das in meiner Verwandtschaft aus? Wenn ich mein Kreuz auf mich nehme, und dieses Kreuz war schwer, ich konnte es nicht tragen alleine. Dann heißt es, Jesus ist Nummer 1 und nicht die Familie. Ohne, Klammer auf, die anderen Dinge, die Bibel ansprechen, Ehre Vater und Mutter und so weiter, liebe deine Kinder, auszuklammern. Wichtig an der Stelle. Es gibt aber noch ein zweites Teil, wo in diesem Text vorkommt, worauf wir auch achten müssen, wenn wir Jesus nachfolgen. Das ist unser Besitz. Jesus spricht hier in dem Text davon, wieso rauscht das heute? So auch jeder unter euch, wer nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Sich lossagen von allem Besitz, von allem, was ich habe. Auch da finden wir Beispiele in der Bibel. Auch da haben wir Jünger Jesu, die ihm nachgefolgt sind und die alles verlassen haben. Zum Beispiel Markus 10, Vers 8. Lukas 5, Vers 27. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach, werde mein Jünger, werde mein Nachfolger. Und jetzt heißt es: Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Da haben wir so ein Beispiel. Wir haben andere Beispiele von Petrus, von ähnlichen Jüngern, die Jesus nachgefolgt sind. Jesus nachfolgen heißt auch an der Stelle: Jesus ist Nummer eins in meinem Leben und nicht mein Besitz, den ich habe. Und bei Besitz bitte denkt nicht nur an das Geld auf dem Konto. Das beinhaltet es natürlich auch. Beinhaltet alles, was wir besitzen. Und wir im Westen besitzen recht viel. Sind wir ehrlich. Auch da wieder, die Bibel spricht davon, dass Gott uns Dinge schenkt und dass wir Dinge genießen dürfen. Und dass es unser Auftrag ist, die Dinge, die Gott uns gibt, dankbar anzunehmen. Das möchte ich an der Stelle nicht sagen, dass die Bibel das nicht sagt. Dass jeder ein schlechtes Gewissen habe, ich habe was. Nein, wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir was besitzen. Ganz wichtig. Sondern es ist ein Geschenk, es ist eine Gabe Gottes. Und Gott hat uns das gegeben. Und wir sollten dankbar sein für das, was uns Gott schenkt. Und wir sollten kein schlechtes Gewissen haben, weil wir jetzt im Westen wohnen und nicht irgendwo in der Wüste in Afrika. Sondern wir dürfen es dankbar annehmen. Und trotzdem ist die Frage an uns gestellt heute Morgen: Was bedeutet, mein Kreuz auf mich zu nehmen im Verhältnis zu meinem Besitz? Nämlich mein Besitz nicht zu der bestimmenden Faktor in meinem Leben werden zu lassen. Sondern Jesus muss der bestimmende Faktor in meinem Leben sein, auch über meinen Besitz. Und dann kann ich diesen Besitz genießen. Und dann ist der Besitz aber auch da, um zu teilen. Dann ist der Besitz auch da, um Reich Gottes zu bauen. Besitz und Familie. Dinge, die uns schwer machen, in die Nachfolge, in die wahre, in die echte, in die tiefe Nachfolge Jesus zu sein, uns hineinstellen zu lassen, weil sie uns herausnehmen, weil plötzlich die Prioritäten in unserem Leben verschoben werden. Und derjenige, der alles getan hat, da kommen wir gleich nochmal drauf, nicht mehr Nummer eins ist. Sondern andere Dinge wichtiger werden. Ja, und dann kommt natürlich noch ein drittes in dem Text. Das ist wahrscheinlich das Schwerste. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich das, was am wenigsten bei uns jetzt wirklich vorkommt. Das ist in anderen Situationen, in anderen Ländern vielleicht anders. Aber bei uns im Moment leben wir in Freiheit. Das ist im Grunde, wer nicht bereit ist, sein eigenes Leben zu geben. An der Stelle muss ich sagen, das ist hineingesprochen in eine Verfolgungssituation, eine angehende Verfolgungssituation. Das ist hineingesprochen in eine Situation, wo Menschen wirklich bereit sein mussten, ihr Leben zu geben für Jesus. Und wir wissen in anderen Ländern, dass das durchaus der Fall ist. Und dass die Kosten an der Stelle wirklich hoch sind. An unserer Stelle ist das recht, versteht mich recht, relativ gering, das wirklich das Leben zu geben für Jesus. Vielleicht können wir es und dürfen das an der Stelle vielleicht etwas erweitern, dass wir das Leben, nicht nur das physische Leben betrachten, sondern unser Leben, ich mit meinen Gaben, mit allem, was ich habe, dass ich das bereit bin, Jesus zu geben, ihn an erster Stelle zu schätzen. Also es geht nicht um Stephanus, der dann gesteinigt wurde. Und im Moment seines Todes letztlich Jesus bekannt hat. Sondern es geht für uns vielleicht im Moment, wo wir unterwegs sind, mehr um. Ich glaube, wir müssen das Mikrofon nehmen. Das funktioniert nicht. Das ist total kaputt gegangen da hinten. Genau, Entschuldigung, das funktioniert nicht. Das rauscht. Genau, also machen wir das hier. Da muss ich gucken, wenn ich unterwegs bin. Leben geben. Also Familie, Besitz und Leben. Das sind die drei Beispiele, die der Text hier vorgebracht hat. Wenn ich Jünger sein will, wenn ich Nachfolger Jesu bin, dann bedeutet es, Jesus an erste Stelle zu setzen. In meiner Familie, in meinem Besitz, in meinem gesamten Leben. Und jetzt kommen die zwei Beispiele, die zwei Gleichnisse. Das erste Gleichnis haben wir ja wunderbar dargestellt bekommen hier im Anspiel. Ich habe hier uns noch eine Schaufel mitgebracht, die auch für den Bau steht. Wenn ich ein Haus baue, so haben wir es gehört, und die Malin hat es ja wunderbar gemacht, sie ist immer zum dritten Stock gekommen, fast das Dach war ein bisschen krumm, aber es war ja fast fertig. Genau, ja, und die Sarah ist letztlich gescheitert. Die Gartenmauer war schon zu schwierig, ja, weil man die Kosten nicht überschlagen hat. Weil man ihm uns nicht klar war, weil der Person nicht klar war, weil dem Bauenden nicht klar war. Wenn ich in die Nachfolge Jesu trete, dann hat das Konsequenzen in meinen Alltag hinein. Da verändert sich etwas. Und das kostet etwas. Und wenn ich die Familie in die zweite Priorität rücke, und wenn ich meinen Besitz in die zweite Priorität rücke, und wenn ich in meinem Leben mir bewusst bin, es geht nicht nur um mein Leben, sondern es geht um Jesus, dann kostet es mich etwas. Und dann wird es euch genauso gehen, wie mir es gegangen ist, als ich hier reinkam. Ihr werdet an verschiedenen Stellen es nicht tragen können, weil es einfach zu schwierig und zu schwer ist. Aber gerade an dieser Stelle, glaube ich, ist es wichtig, dass uns bewusst wird, wenn es um die Kosten geht, die es bedeutet, dann haben wir doch jemand, der die Kosten bezahlt hat. Jesus Christus. Er hat doch alles auf sich genommen. Er ist es doch, der uns letztlich sagt, ich bin für euch da, ich trage dich, ich gebe dir die Kraft, ich helfe dir dadurch. Und wenn es hart ist und wenn es schwierig ist und wenn du an manchen Stellen nicht weißt, was richtig und falsch ist und wenn du ringen musst und wenn du kämpfen musst, ich bin da. Und trotzdem heißt es auf der anderen Seite, ich muss bereit sein, die Kosten zu tragen. Er wird mir helfen. Er hat alles getan am Kreuz für mich. Aber im Alltag, im Tag, im Miteinander bin ich gefordert. In seiner Kraft und durch seine Kraft. Ich weiß nicht, ob ich an dieser Stelle diesen Begriff Leid wirklich aufnehmen darf. Ist es wirklich Leid, wenn ich Jesus an die erste Stelle meines Lebens stelle? Ich würde mal sagen, nein, das ist kein Leid, das soll eine Freude sein. Es ist Leid, wenn ich in meinem Besitz Jesus an erster Stelle setze? Nein, es ist Freude, mein Besitz, von Gott gegebener Besitz, einzusetzen und zu teilen. Es ist Leid, meine Charaktereigenschaften, mein Sein in den Bau des Reiches Gottes einzusetzen? Nein, es ist Freude, den Sinn und Ziel Gottes für mein Leben wahrzunehmen und zu erfüllen. Wir empfinden vielleicht an der einen oder anderen Stelle Leid. Aber letztlich ist es genau das, was Gott uns schenken möchte. Ihn als Nummer eins. Denn wer unter euch ist, der einen Haus, einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen. Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten. Es gibt jetzt in Deutschland recht wenig so eine Bauruinen, die dann unfertig da irgendwo stehen. Wir haben 12 Jahre in Afrika gearbeitet, ihr wisst es ja, da gab es das an jeder Ecke. Ja, Leute, die einfach angefangen zu bauen und dann plötzlich festgestellt haben, das Geld ist nicht mehr da oder leider an der Stelle natürlich auch, es wurde jemand krank und dann mussten ihr ganzes Geld investieren in Medikamente und so weiter und dann ist das Haus einfach stehen geblieben. Für Jahrzehnte nicht weitergebaut worden, es wurde letztlich wieder neu zu einer Ruine, bevor es fertig war. Das zweite Gleichnis, was wir haben, ist das Gleichnis vom Krieg. Ich wollte euch ein Gewehr mitbringen, aber unser Jugendreferent hat gesagt, lieber Christoph, das geht nicht. Vom Waffenschutzgesetz oder vom Waffenrecht darfst du das nicht ein Gewehr mitbringen, auch ohne Munition, es ist nicht erlaubt. Es könnte gefährlich werden, rechtlich für ihn auch schwierig werden. Da haben wir gemeinsam überlegt, was könnte passen und dann habe ich in der Nachbarschaft hier ein schönes Schwert gefunden, steht ja auch für Krieg. Ja, es macht ja auch ein bisschen deutlich, um was es geht, ja, Krieg zu führen. Das ist das Bild jetzt hier, das Schwert. Oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. Auch da das Bild eines Königs, eines Heerführers, der in den Krieg zieht. Und natürlich, bevor er wirklich in den Krieg zieht, überlegt, kann ich den Krieg theoretisch denn überhaupt gewinnen? Weil wenn die Theorie gar nicht besteht, in der Praxis sieht es ja sowieso immer wieder anders aus, aber wenn die theoretisch das gar nicht möglich ist, dann wird er lieber einen Friedensvertrag schließen und im Grunde Nachteile in Kauf nehmen und nicht in den Krieg ziehen. Auch da geht es letztlich wieder die Kosten zu überlegen. Bin ich bereit, in diesen Krieg zu ziehen? Aber jetzt, wo ziehe ich in den Krieg? In welchen Krieg ist damit gemeint? Es ist also nicht der Krieg in der NATO und es ist nicht der Krieg gegen Russland. Es ist der Krieg gegen die gefallenen Engel. Der Krieg gegen die unsichtbaren Geister. Der Krieg gegen Satan, der im Grunde nicht will, dass ich wirklich glaube, dass ich im Glauben bleibe und dass Menschen zum Glauben kommen, sondern der will, dass ich falle und vor allem will, dass ich liegen bleibe und nicht mehr aufstehe und nicht aus der Vergebung heraus lebe. Um diesen Krieg geht es. Und auch an dieser Stelle wieder, wie vorhin bei den Kosten, wir sollten uns bewusst machen, der Krieg, der Sieg ist gewonnen am Kreuz. Jesus Christus hat den Kampf für uns gekämpft und er hat gesiegt. Das Böse hat keine letztendliche Macht mehr. Bitte versteht mich an der Stelle richtig. Es hat noch Macht auf dieser Erde, aber keine endgültige Macht mehr. Es gibt eine Macht überüber und das ist Gott, das ist Jesus Christus. Also heißt es, mich darauf zu verlassen, dass Jesus meine Kosten trägt für den Bau und es darauf zu verlassen, dass Jesus am Kreuz den Sieg errungen hat für meinen Kampf. Und dann kann ich vielleicht das erleben, was in anderen Versen dann so ausgedrückt wird, denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Es ist eine Last da. Es ist ein Joch zu tragen, aber er ist da und er trägt's und er ist es, der es uns hilft. Gleichzeitig könnte diese Verse, diese zwei Gleichnisse, dieses Umfeld von diesen Gleichnissen könnte uns leicht angreifen, denn wir kommen da ganz schnell an unsere Grenzen. Und da ist es mir ganz wichtig geworden, dieser Bibelvers von Lukas 18. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange, in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. Die Bibel verleugnet es nicht, dass es Kosten sind, dass dieses Kreuz zu tragen ist. Aber die Bibel sagt, ich helfe dir, ich bin bei dir, ich habe es schon getragen für dich und ich verspreche dir, dass du belohnt wirst für diesen Weg. Und hier entscheiden die, lest bitte richtig, in dieser Zeit und in der kommenden. Das ist nicht eine Vertröstung auf das Jenseits. Ja, jetzt macht mal, es leidet mal, es zieht mal an den Kopf ein und dann irgendwann im Himmel wird es dann besser. Nein, er verspricht euch, dass er hier auf dieser Erde schon das erleben dürft. Ich habe es an dieser, vielleicht auch von dieser Kanzel schon mal erzählt, ist es für mich so ein ganz, ganz wichtiges Ereignis gewesen, wo ich das so wahrgenommen habe bei meinen Kindern. Wir sind ja ausgereist, meine Kinder waren relativ jung, ja, und hatten dann keinen Oma und Opa mehr. Ja, und dann kamen wir nach Afrika und dann war auf der Station und die ersten Jahre im Grunde zusammen waren ein älteres Ehepaar mit uns. Die waren pensioniert und die sind nochmal raus in die Mission, haben dort gearbeitet und die waren mit uns auf der Mission. Und die wurden für unsere Kinder zum Oma und Opa. So zum Oma und Opa, dass unser Sohn anschließend diesen Mann, die Frau ist an ihrem Mann gestorben gewesen, den Mann sogar nochmal in England, in Wales besucht hat und dort bei ihm 2 Wochen verbracht hat. So intensiv Oma und Opa. Gott lässt uns nicht alleine, er beschenkt uns. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Er ist da. Ja, und dann kommen wir noch zum Schluss. Nochmal so eine Art Gleichnis, so ein Symbol, so ein Text. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist nütze, sondern man wirft es weg. Ein Bild, was wir heute nicht verstehen. Salz ist Salz und Salz verliert seine Kraft nicht, ist mir so bewusst. Aber das liegt daran, so habe ich es nachgelesen, dass unser Salz total gereinigt ist. Und damals haben die Salz verunreinigte Salz gehabt, also kein reines Salz, sondern das war im Grunde irgendwelche Mineralstoffe und da war etwas Salz dabei. Und dann irgendwann war das Salz dann ausgewaschen, war das Salz nicht mehr da und man hatte nur noch diese Mineralstoffe, also nur noch den Dreck in der Kaffeetasse. Ja, Kaffee, das ist Zucker, Entschuldigung, genau, in dem Gemüse. Im Gemüse, ja, nur noch den Dreck im Gemüse. Ja, das ist das Bild. Also, wenn ich Nachfolger Jesu bin, wenn ich Jünger Jesu bin, dann bedeutet es für mich, mein Kreuz auf mich zu nehmen, weil ich weiß, dass Jesus es schon getan hat für mich. Und weil er mich nicht alleine lässt und weil er mich beschenken möchte. Und nur dann bin ich zu dem zu gebrauchen, zu dem Jesus mich haben möchte, nämlich zu einem Nachfolger Jesu. Und wenn ich irgendwo auf der Strecke im Grunde nachlasse, wenn ich mich irgendwo nicht mehr an Jesus festhalte, wenn ich irgendwo merke, er ist nicht mehr das Wichtigste in meinem Leben, sondern es sind andere Dinge, die haben eine höhere Priorität, dann könnt ihr dieses Bild mitnehmen. Dann bin nicht ich, der das gesagt hat, sondern es ist Jesus, der es gesagt hat. Da bin ich verunreinigt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Diese beiden Gleichnisse oder der Kontext dieser beiden Gleichnisse sind eine Herausforderung. Bin ich Mitläufer oder bin ich Nachfolger? In dem Bild dachte ich, von außen ist das nicht zu erkennen. Die laufen alle in einer Reihe, schön hintereinander her. Und genauso wird es bei uns sein. Von außen ist das nicht zu erkennen, sondern das muss Gott mir zeigen, das muss Jesus mir zeigen. Da bin ich gefragt mit meinem Verhältnis zu ihm. Da bin ich nicht gefragt, andere zu verurteilen und andere zu beurteilen, sondern es geht nur um ihn. Wie baue ich mein Haus? Sind mir die Kosten bewusst? Wie bin ich bereit für den Kampf? Lasse ich Jesus für mich kämpfen? Bin ich Mitläufer oder Jünger? Ich werde jetzt beten und anschließend wird noch ganz schnell zwei Leute eine kleine Salzpackung verteilen. Das nehmt mit und legt es mal wieder auf euren Nachttisch. Ich bin sicher, die anderen Dinge habt ihr schon wieder weggeschmissen, ist ja in Ordnung. So lange kann man die nicht aufheben, diese Dinge, die Erinnerung an die Predigt. Aber so ein kleinen Salzstick, legt ihn auf den Nachttisch. Da könnt ihr drüber nachdenken. Wenn euch da wieder abstauben müsst und plötzlich merkt, oh, da liegt so was Komisches. Ach, da war doch eine Predigt. Da war doch die Frage von diesem Text. Was für ein Salz bin ich? Und das soll euch daran erinnern. Aber lasst mich vorher noch beten. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du da bist, dass du zu uns redest, dass du letztlich derjenige bist, der die Kosten getragen hat, dass du derjenige bist, der den Kampf kämpft, dass du uns ausrichten möchtest. Und trotzdem sind wir herausgefordert. Herausgefordert, uns dir anzuvertrauen, herausgefordert, dich machen zu lassen, herausgefordert, uns zurückzustellen, herausgefordert, immer wieder neu unsere Prioritäten im Leben zu sortieren. Herausgefordert, uns bewusst zu machen, was es heißt, Nachfolger zu sein und nicht nur Mitläufer. Ermutige uns auf dem Weg, ermahne uns an der einen oder anderen Stelle, wenn es notwendig ist, korrigiere du uns und geh du uns nach. Und über allem habe du Dank dafür, dass wir aus der Vergebung leben dürfen, auch an dieser Stelle. Dass du nicht aufgibst, dass du nicht aufhörst, sondern dass du uns nachgehst, uns durchträgst, uns durchhilfst, jeden Tag neu, Jünger, Nachfolger zu sein. Wir danken dir. Amen.